Deutschlandfunk, Büchermarkt.
So viel fiktives literarisches Personal hatten wir noch nie in einem Büchermarkt. Warum das so ist, erzählen Ihnen Ines Dettmann, Programmleiterin des Jungen Literaturhaus Köln, und André Kagelmann, Geschäftsführer der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung der ALEKI, der Universität zu Köln. Zu den besten 7 im Monat Dezember begrüßt sie Ute Wegmann. Heute präsentieren wir Ihnen 20 Lektionen für den Widerstand, jede Menge Raben und Krähen und einen Nymphensittich, eine Nacht mit 5 Freunden und eine Weihnachtsgeschichte, das muss im Dezember einfach sein. Beginnen wollen wir mit dem Großteil unseres heutigen Personals, wie angekündigt, mit einem Buch in der Hansa-Reihe der Rebel Girls, Bücher über, Zitat, außergewöhnliche Frauen. Unsere Frauen und Mädchen, die wir in dem Band Book Rebels finden, sind, so der Untertitel, 75 Heldinnen aus der Literatur. Die Schriftstellerin und Leiterin des Literaturinstituts der Universität Hildesheim, Annette Pehnt, hat mit Studierenden das Personal ausgewählt. Bebildert wurde das Buch von der 1983 geborenen Felicitas Horst Schäfer, die an der Fachhochschule in Münster ihr Diplom machte. Von Jane Austen bis John Green. Durch viele Epochen und viele Kulturen. André Kagelmann, welche Frau konnten Sie entdecken und welche haben Sie unter Umständen vermisst?
Ja, also vermisst habe ich erstmal niemanden, sondern ich habe mich darüber gefreut, so viele bekannte und auch einige unbekannte Figuren hier versammelt zu sehen und auch in einem neuen Licht präsentiert zu bekommen, nämlich in dem Licht der selbst wirksam emanzipierten Frauengestalt. Und da ist mir besonders Alla Leirau aufgefallen, die ist verwandt mit dem berühmten Aschenputtel. Sie ist eine junge Königstochter, die sich ihrem tatsächlich inzestuösen Vater durch Flucht entziehen muss und unter Zuhilfenahme von allerlei märchenhaften Requisiten und den typischen nicht zufälligen Zufällen des Märchens ihr Glück zu machen weiß. Dabei emanzipiert sie sich von der Rolle des potenziellen Opfers. Nicht umsonst heißt eine Beratungsstelle für junge Mädchen und Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, Alla Leirau. Und findet ihr Glück. Dieses Glück ist aber keine komplett emanzipierte Lebenssituation, in der sie sich am Schluss dieses Märchens befindet, sondern sie lebt sozusagen ihren Barbie- und Ken-Traum.
Ines Dettmann, Sie haben das Buch auch gelesen. Welche Frau, welches Mädchen, die Sie noch nicht kannten, hat Sie denn jetzt so begeistert, dass Sie sagen würden, dieses Buch möchte ich gerne lesen?
Da waren ja einige dabei. Also es gibt so ganz typische Figuren. Alice im Wunderland kennt jeder. Es gibt Pippi Langstrumpf oder es gibt eben die kleine Hexe. Das sind so die ganz typischen Mädchen- und Frauenfiguren. Aber zum Beispiel von Kambili aus Blauer Hibiskus habe ich noch nie gehört. Und das macht das Buch sehr, sehr spannend, dass wir diese ganzen kurzen, unterschiedlichen Texte haben, die alle unterschiedlich geschrieben sind von AutorInnen, die halt eben alle ihren eigenen Stil haben und ihre eigene Herangehensweise. Eigentlich 75 Leseempfehlungen, die ich sehr, sehr schön und sehr anregend finde. Und da muss man sagen, glaube ich, das Buch macht allen großen Spaß, gerade auch auf der Suche nach, was André Kagelmann gerade eben auch sagte, nach emanzipierten Frauen. Das ist ein Buch, was unglaublich anregend ist. Dazu die tollen Illustrationen, einfach ein schönes Buch zum Schmökern.
Jetzt sprechen Sie die Illustrationen schon an. Wir haben ja eine Seite Illustration, eine Seite Text. Also Felicitas Horst Schäfer trägt 50% des Buches. Wie hat Sie denn die Porträts der literarischen Figuren gestaltet, André Kagelmann?
Wenn ich vielleicht bei meinem Beispiel bleiben darf, da heißt es im Märchen, und als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner, als man noch jemand auf Erden gesehen hatte. In diesem Fall ist es so, dass die Illustratorin eine schwarz-grün-weiße Illustration gewählt hat, die noch nicht diesen Phönix-Charakter zeigt, sondern eine magische Mischgestalt aus Mensch und Tier, ein Schamaninwesen, die die Maskerade der Figur und die damit verbundenen Identitätsverwirrungen andeutet. Das ist also sehr treffend in diesem Fall und das variiert dann von Fall zu Fall.
Ich fand es in sehr vielen Fällen sehr treffend, weil es Felicitas Horst Schäfer tatsächlich gelungen ist, fast die Geschichte des ganzen Buches, das ganze Setting in ihren Bildern auf dieser einen Seite zu komprimieren. Und das ist schon sehr, sehr besonders von der Illustration. Ein anregender Sammelband, auch für den Gabentisch. Ein Buch, das neugierig macht auf Frauen- und Mädchenfiguren in der internationalen Literatur. Und man kann sicher noch hinzufügen, für alle Altersgruppen. Annette Pehnt als Herausgeberin und Felicitas Horst-Schäfer als außergewöhnliche Illustratorin und 32 Studierende des Literaturinstituts Hildesheim bringen uns Book Rebels, 75 Heldinnen aus der Literatur, auf 192 Seiten näher im Hansa Verlag ab 11 Jahren. Wenn Sie mehr über dieses Projekt wissen möchten, verweise ich auf den Büchermarkt vom letzten Samstag. Dort finden Sie ein Gespräch mit der Herausgeberin, mit Annette Pehnt. Im Jahr 2017 erschien ein kleines Buch von etwa 128 Seiten des amerikanischen Professors für osteuropäische Geschichte an der Yale University, Timothy Snyder. Der Titel: Über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand. Die in Amerika lebende und lehrende, in Deutschland geborene Nora Krug, die uns mit ihrer Graphic Novel Heimat begeisterte, hat sich diese 20 Lektionen vorgenommen und bebildert. André Kagelmann, was verhandelt Timothy Snyder in diesen 20 Lektionen?
Timothy Snyder verhandelt das Wesen der Demokratie selbst, dass er darin sieht, dass sich die Menschen für diese Demokratie und für ihre verfassungsmäßigen Rechte engagieren, und zwar im Angesicht von immer dreister werdenden populistischen Angriffen, die sich gegen diese Demokratie wenden. Es gibt eine wichtige Schaltstelle in seinen Überlegungen. Also als renommierter Yale-Professor hat er sich erstmal lange Zeit jeglichen politischen Kommentars enthalten. Und er tat die Ausfälle von Trump und seinen Vertrauten auch lange Zeit als rhetorische Mätzchen ab. Aber irgendwann ist ihm klar geworden, dass hinter dieser Rhetorik mehr steckt, nämlich der Wille, den Staat zu verändern und die Demokratie einzuschränken oder sogar abzuschaffen. Er hat einen sehr engagierten Essay geschrieben, der historisch fundiert ist und der in der Geschichte Deutschlands, aber auch Osteuropas immer wieder Stellen aufzeigt, an denen es noch möglich gewesen wäre, durch Engagement sich den weiteren fatalen Entwicklungen entgegenzustellen.
Jetzt haben Sie mir schon ein Stichwort gegeben, Engagement, denn das sind die Überschriften seiner Lektionen. Zum Beispiel: Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam, übernimm Verantwortung für das Antlitz der Welt, achte auf gefährliche Wörter. Aktueller kann ein Buch ja gar nicht sein im Kontext unserer heutigen tagespolitischen Diskussionen. Was hat Nora Krug gemacht bei so einem politischen Buch? Wir hören sie jetzt mal selbst aus einem Gespräch mit der Berliner Kollegin Maike Albart.
Ich habe immer mir die jeweiligen Seiten angeschaut. Ich wusste, dass ich pro getippte Seite praktisch eine illustrierte Seite machen kann und habe dann immer überlegt, welche Paragraphen für mich so eine besonders wichtige Bedeutung angenommen haben und habe mir dann überlegt, was für ein Bild ich dazu setzen kann. Und habe einen collagenhaften Charakter aus verschiedenen Materialien deswegen verwendet, zum einen, um damit auch was über die Fragilität der Geschichtswahrnehmung zu sagen, Fragilität und Komplexität der Erinnerung, aber auch deswegen, weil ich damit unterstreichen wollte, dass Tyrannei zeitlos und universell ist. Also ich habe auch grafische Bilder, also Fotografien und auch andere Dokumente, grafische Dokumente eingebaut aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Zeiten, um eben zu zeigen, hier geht es nicht nur um Amerika, sondern hier geht es eigentlich um Probleme in der ganzen Welt, die veranschaulicht werden müssen.
André Kagelmann, das war Nora Krug zu dem Buch Über Tyrannei von Timothy Snyder. Die Bilder sind ja ungeheuer komplex, wie auch das Buch sehr komplex ist. Geht sie genau diesen Schritt weiter, es aus dem amerikanischen Kontext noch mal mehr zu lösen durch diese Bildgestaltung?
Der Text ist 1:1 übernommen worden und ich würde sagen, das besonders Interessante an dieser Adaption ist, dass sie den Text zunächst schwieriger macht. Sie verfremdet den Text sogar noch mal. Man muss sich mehr konzentrieren, weil der Lesefluss unterbrochen wird.
Wodurch wird der Text komplizierter?
Er wird komplizierter durch die Type, die einer Handschrift ähnelt, dadurch, dass der Text teilweise grafischen Prinzipien formatiert erscheint, dass er in Farbspiele integriert wird. Aber das Spannende in diesem Prozess ist, dass er den Essay aus einem Bereich der Abstraktion herausholt und in einen persönlichen Bereich transformiert. Und das ist die ganz große Stärke dieser Arbeit. Die historischen Prozesse bekommen durch diese Anmutung einer Handschrift, durch die Fotografien, durch die Zeichnungen ein Gesicht. Was ich noch gerne persönlich hinzufügen möchte, ist, dass es sich hier nicht um ein rein amerikanisches Problem handelt, sondern dass wir hier in Deutschland genau vor dem gleichen Problem stehen, dass nämlich versucht wird, durch rhetorische Mätzchen, durch gezielte Provokationen der Charakter unserer Vergangenheit, unserer Erinnerung zu verändern und unser Geschichtsbild zu revidieren. Und dass gleichzeitig versucht wird, die Gesellschaft zu spalten und die Freiheit dieser Gesellschaft einzuschränken. Deshalb ist es auch für uns jetzt und hier wichtig, uns gegen den Rechtspopulismus zu stellen und mit Argumenten immer, wenn es möglich ist, gegen diese rechtspopulistische Agitation anzugehen.
Ein Buch, das den Einzelnen auffordert, politisch zu denken und zu handeln, täglich, wachsam, mutig, weil alles im Leben ist politisch, so ist das Fazit. Und aus diesem Grund kann man das kleine Ursprungsbuch bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellen für 4,50 Euro und sollte das unbedingt tun, wenn man mit Jugendlichen arbeitet. Aber besser noch bestellt man Über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand von Timothy Snyder und Nora Krug im Buchhandel. 128 Seiten im Verlagshaus Beck. Ab 14. Originalbilder der Illustratorin Nora Krug sind noch bis Ende Januar in München im NS-Dokumentationszentrum zu sehen. Ich freue mich, dass heute so viele Sachbücher auf der Liste sind und ganz besonders, wenn es um Vögel geht. Und jetzt geht es um sehr besondere Vögel. Von Raben und Krähen geschrieben und beeindruckend bebildert von der Illustratorin und Autorin Britta Teckentrup. In Deutschland geboren, hat sie lange in Großbritannien gelebt, wo sie auch studierte. Jetzt arbeitet sie in Berlin. Über 100 Bilderbücher hat sie bereits veröffentlicht. Ines Dettmann, Raben und Krähen haben nicht überall einen guten Ruf.
Nee, aber sie sind Britta Teckentrups Lieblingstiere. Und das merkt man wirklich alleine schon an der Dimension des Buches. 163 Seiten über Raben und Krähen. Wirklich ein Quell der Freude, muss man sagen. Und ein erstaunlich buntes Buch dafür, dass es doch um ziemlich schwarz gefiederte Tiere geht. Und Tiere, die, glaube ich, vor allen Dingen wir als Stadtbewohner, und das ist Britta Teckentrup ja auch, jeden Tag wieder kennen, die wir auch aus der Literatur kennen. Ob es jetzt Krähe ist von Mama Mu oder an anderen Stellen der schlaue Rabe, der uns immer wieder begegnet. Unheimlich faszinierende Tiere. Dieses Buch, was erst so scheint wie ein ganz dickes Bilderbuch, weil die Bilder unheimlich viel Dimensionen annehmen, das wird dann bei genauem Betrachten trotzdem zu einer sehr, sehr schlanken und wunderbaren Fachliteratur, wo man richtig viel lernen kann.
Sagen Sie noch Einsatz zu Britta Teckentrups Technik.
Auf den ersten Blick wirkt es immer wie ein Druck. Es sind Collagen und sie sagt über sich selber, sie sammelt Strukturen. Sie bemalt Papier erst einmal mit Acryl, Ölfarbe und dicken Walzen. Früher hat sie die wohl dann immer selber noch händisch ausgeschnitten und dann komponiert und mittlerweile macht sie das Ganze am Computer. Darüber bekommen die Vögel auch wirklich so schimmerndes Gefieder. Man sieht auf einmal Strukturen und das verbindet einfach ihre Technik, die sie ja in vielen ihrer Bilderbücher immer so anwendet und weiterentwickelt hat, gibt hier in dem Fall, finde ich, diesen sehr schwarz gefiederten Vögeln nochmal was ganz Besonderes.
Und Sie haben schon gesagt, es ist ja grundsätzlich sehr bunt. Sie hat sehr poetische Bilder geschaffen, obwohl wir es ja mit einem Sachbuch zu tun haben. André Kagelmann, Raben und Krähen in der Literatur, in Märchen verschiedener Länder, in Gedichten von Kafka, Morgenstern, Rose, Ausländer, aber auch in aktueller Lyrik von Nadja Küchenmeister. War das für Sie eine Entdeckung?
Ja, das war für mich eine Entdeckung, auch weil man von den üblichen Verdächtigen, also auch von Aesop und Lessing und natürlich Edgar Allan Poe und Wilhelm Busch noch einmal gelesen hat. Und ich habe auch noch mal eine Träne verdrücken müssen für den armen Hans Huckebein. Deshalb war das ein großer Gewinn. Außerdem fand ich das sehr überzeugend dargelegt von Britta Teckentrup, warum man also Rabenvögel nicht essen sollte.
Britta Teckentrup von Raben und Krähen, 164 Seiten bei Jacobi und Stuart. Ich würde sagen von 9 bis 99. Wir bleiben bei den Krähen, kommen zu einer, die es sich gemütlich machen will, zu Hause, alleine und dann die Ecke. Funzo O, das ist ein Pseudonym einer jungen Illustratorin, Jahrgang 1988 aus Südkorea. Ines Dettmann, wie ergeht es denn der Krähe und wie hat Zu O die Geschichte umgesetzt?
Ja, es ist ein faszinierendes Bilderbuch, finde ich. Schon allein das Format ist ungewöhnlich. Das wird sicherlich auch dem einen oder anderen Buchhändler mal wieder eine Schweißperle auf die Stirn treiben, weil es einfach nicht so ganz normal ins Bücherregal passt. Es ist sehr hoch und sehr schmal, so wie ein Raum, eben wie eine Ecke. Und diese Ecke befindet sich genau zwischen den Buchfalzen. Die ist im Grau mit Bleistift schraffiert und Krähe guckt da drauf und diese Ecke ist sehr langweilig. Ja, dann beginnt Krähe, diesen Raum zu gestalten, den Raum einzurichten. Es gibt ein Bücherregal, es gibt einen Lesesessel und vor allen Dingen gibt es eine Pflanze, die Krähe hegt und pflegt und die am Anfang sehr, sehr klein ist, so wie wir das von Setzlingen kennen. Umso mehr die Ecke sich füllt, umso mehr dieser Raum sich mit Leben füllt, umso mehr Krähe Fensterzeichnungen beginnt auf die Wände zu gestalten und die Wände wirklich bis zur Decke hochgestaltet, umso mehr wächst diese Pflanze magisch. Eines Tages merkt man, dass bei Krähe halt eben, es gibt kaum Worte in dieser Geschichte, dass Krähe etwas fehlt. Da merkt man, dass die Geschichte nochmal eine Wendung nimmt und Krähe greift zum Trennschleifer und schneidet ein Loch in die Wand, setzt ein Fenster ein und kann plötzlich zusammen mit der Pflanze nach draußen gucken und andere Krähen treffen. Und diese eigentlich sehr einfache und banale Geschichte hat aber trotzdem eine Bildstärke, auch schon eben durch diese ungewöhnliche Dimension des Buches und durch diese einfachen Dinge, die, glaube ich, jedes Kind nachvollziehen kann und jeder von uns kennt, der schon mal eine Wohnung eingerichtet hat.
Das Fenster ist sicherlich das Wichtigste in dieser Geschichte. Was will uns denn die Illustratorin sagen?
Ich würde sagen, da Krähe, als sie aus dem Fenster guckt, sofort eine andere Krähe sieht und die beiden sich Hallo sagen, geht es schon auch um die Interaktion, dass dieses für sich sein. Es gibt diesen wunderbaren dänischen Begriff Hygge, der sicherlich nicht unbedingt nach Südkorea passt, aber vielleicht schon mittlerweile auch bis Südkorea gekommen ist. Dieses sich konzentrieren auf seine eigenen vier Wände, das ist bis zu einem Punkt wichtig. Aber wenn man irgendwann nicht über den Tellerrand hinausschaut oder aus dem Fenster hinausschaut, dann bleibt man einfach furchtbar alleine. Und da merkt man schon, dass dieses Innen irgendwo sich auch nach außen tragen muss und dass sein inneres Glück dann irgendwann eben auch eine Reibefläche braucht.
Ein Bilderbuch, Sie haben es gesagt, mit sehr wenigen Worten über Wert und Wichtigkeit des Miteinanders. Zu O, die Ecke, aus dem Englischen von Michael Steele, 64 Seiten im Verlag Urachhaus, ab 3. Von der Krähe zum, ja, man könnte denken zum Kanarienvogel, aber es ist ein Nymphensittich. Ein Kinderroman des österreichischen Autors und Illustrators Michael Rohr, ein mit Preisen ausgezeichneter Autor. Zuletzt erhielt er den Christine-Nöstlinger-Preis. Der Titel Kali kann Kanari. Eine Freundschaftsgeschichte, Ines Dettmann, die kompliziert beginnt. Und welche Rolle spielt der Vogel?
Na, der Vogel ist ja eher so eine Fundsache oder ein zugeflogener Vogel. Der gehört gar nicht zu Lisbeth und ihrem Bruder Kali, der der Namensgeber dieser Geschichte ist. Er fliegt dieser Familie zu, einer ungewöhnlichen Familie, bei der Oma und Opa zusammen mit als Lebensgemeinschaft im Haus wohnen. Der Opa ist ein ehemaliger, sehr schwerhöriger Zauberer, der sehr, sehr lustig ist. Eine sehr liebevolle, finde ich, Familien- und Lebensgemeinschaft. Der Nymphensittich hilft Lisbeth und ihrer Familie, einfach Menschen näher kennenzulernen, besser kennenzulernen, verschiedene Lebensformen kennenzulernen und ist im Grunde, genauso wie er fliegen kann, so ein Brückenschlag zwischen verschiedenen Kindern und verschiedenen Lebensformen.
Nun hat Michael Rohr selber die Bilder gemacht.
Genau, das ist ja seine Spezialität, immer selber praktisch die Bücher zu illustrieren. Und das ist diesmal etwas ungewöhnlicher, wenn wir von ihm sonst oft seinen sehr, sehr feinen und detaillierten Strich kennen. Dann ist es jetzt eher so eine roughe Buntstiftzeichnung in Orange und Schwarz. Das ganze Buch samt Vorsatzpapier ist orange und schwarz und sehr, sehr schön, passt gut zu der Geschichte, die sich auch reibt, wo man merkt, dass Lisbeth mit der Bewertung von einem anderen Kind nicht zufrieden ist und darum versucht, sich selber zu finden. Und es ist ein wunderschönes Miteinander, was wirklich richtig viel Spaß macht.
Michael Rohr, Kali kann Kanari, 144 Seiten, erschienen im Jungbrunnen Verlag ab 8. Um Freundschaft geht es auch in dem neuen und zweiten Jugendroman der im Ruhrgebiet lebenden Sarah Jäger. Es ist der Tag der Abi-Feier, man muss sagen die Nacht der Abi-Feier, in der die Freundschaft von jungen Menschen, von ihnen selbst, auf die Probe gestellt wird. Aus 5 Perspektiven erzählt, die Nacht so groß wie wir. André Kagelmann, worum geht es Sarah Jäger in der Geschichte?
Ja, worum es Sarah Jäger geht, das weiß ich nicht so genau. Aber der Text erzählt vom komplexen Prozess einer Initiation. Und zwar auf originelle Art und Weise. Sie haben schon gesagt, dass das multiperspektivisch funktioniert. Dieser Prozess ist einerseits etwas Profanes, andererseits ist es etwas Rituelles, so wird das jedenfalls in diesem Roman erzählt, angelehnt an so Initiationsriten, ja, wird dieser Abiball zu einem Todeserlebnis und zu einer Wiedergeburt. Und alle kommen aus dieser besonderen Nacht anders heraus, als sie reingegangen sind. Ob das gut oder schlecht ist, das muss man von Fall zu Fall entscheiden.
Sarah Jäger hat mit meiner Kollegin Dina Netz über ihr Buch gesprochen. Das Gespräch sowie auch alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite deutschlandfunk.de. Sarah Jäger, Die Nacht so groß wie wir, erschienen im Rowohlt Verlag, 192 Seiten, ab 14. In 20 Tagen ist Weihnachten. Das nächste Buch von Greg Neary, einem amerikanischen Schriftsteller aus Florida, trägt den Titel Tru und Nelle, eine Weihnachtsgeschichte. Tru und Nelle sind uns schon bekannt als Truman Capote und Nella Harper Lee. Im ersten Buch stellte Neary die Freundschaft der beiden Schriftsteller in den Mittelpunkt einer fiktionalisierten Geschichte. Darum geht es auch hier. Es spielt im Winter 1935. Aber Ines Dettmann, ist es wirklich eine Weihnachtsgeschichte?
Ja, es ist sicherlich im übertragenen Sinne eine Weihnachtsgeschichte, aber eher eine wirklich sehr ähnlich der biblischen Weihnachtsgeschichte, wo auf den ersten Blick alles gut sein könnte, aber eben nicht alles gut ist. Es ist ja eine ziemlich komplizierte Zeit, muss man einfach sagen, wo es wie im ersten Teil dann auch viel eben die Probleme in Monroeville von Rassentrennung, von Rassismus gibt. Tru und Nelle sind auch ein bisschen älter geworden. Ihre Beziehung ist gar nicht so einfach, denn Tru ist plötzlich wieder da. Wo kommt er her? Es stellt sich dann im Laufe der Geschichte raus, er ist von der Kadettenschule, von seiner Familie geflüchtet aus New York und möchte eigentlich gerne auch gar nichts mehr mit seinem alten Leben zu tun haben. Also man merkt einfach, dass die beiden größer geworden sind und dass dieses Reiben, finde ich, schon ganz gut eine Weihnachtsgeschichte ist, aber jetzt wirklich keine Weihnachtsgeschichte, die man jetzt mit erwärmtem Herzen liest, sondern eher ein, ja, finde ich, ziemlich komplexer und anspruchsvoller Stoff, der dem jugendlichen Leser schon auch einiges abverlangt.
Mehr als eine Weihnachtsgeschichte habe auch ich es als die Geschichte über Rassentrennung und Rassismus in Amerika gelesen. Eine Geschichte über Vorurteile, über Verrat, Schuld und letztlich über Wiedergutmachung. Greg Neary, Tru und Nelle, eine Weihnachtsgeschichte aus dem Englischen von Sylvia Beaker und Henriette Zeltner-Shane. 350 Seiten im Verlag Freies Geistesleben ab 11 Jahren. Viel Politisches. Viele Vögel, viel Freundschaft, wir sind am Ende. Ich danke Ines Dettmann und André Kagelmann und der gesamten Jury. Die Sendung ist in unserer Audiothek-App nachhörbar. Alle Buchangaben, weitere Links auf unserer Deutschlandfunkseite. Eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen Ute Wegmann. Und ich verweise auf den nun folgenden Geschenketipp aus dem Adventskalender der Buchredaktion.